Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Kaum ein Land in Europa gibt so viel Geld für Gesundheit aus wie Deutschland. Ungefähr 13% unserer gesamten Wirtschaftsleistung fließen ins Gesundheitssystem. Das sind riesige Summen und trotzdem steht die gesetzliche Krankenversicherung finanziell extrem unter Druck. Grund dafür sind vor allem die Ausgaben, die immer weiter ansteigen. Die Einnahmen können im Gegensatz dazu nicht Schritt halten. 2024 lag das Defizit der GKV bei 6,2 Milliarden Euro und die Lücke wird in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Schon für 2027 rechnen Expertinnen und Experten mit einem zweistelligen Milliardenloch. Die Folge? Mehr Belastung für die Beitragszahler und wachsender Druck auf unser Gesundheits- und Pflegesystem. Mit einem Sparpaket wollte die Bundesregierung für kommendes Jahr eigentlich gegensteuern und die GKV um 2 Milliarden Euro entlasten.
Wichtig war es uns, diese 2 Milliarden Lücke zu schließen, dass es eine gute Grundlage gibt, dann auch für die Krankenkassen zu planen, die Einnahmen- und Ausgabenseite in den Blick zu nehmen, mit dem Zusatzbeitrag dann auch rechnen zu können. Und jetzt kommt es dann eben auch darauf an, wie die einzelnen Krankenkassen mit dem Geld wirtschaften und welchen Zusatzbeitrag sie für sich dann auch als notwendig erachten.
Der Bundestag hatte das Gesetz dazu bereits beschlossen. Allerdings hat der Bundesrat das geplante Sparpaket erst einmal gestoppt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Dort müssen Vertreterinnen und Vertreter beider Parlamentskammern jetzt nach einer Lösung suchen. Zeitplan und Ausgang des Verfahrens sind derzeit noch offen. Das hat Auswirkungen auf die Finanzplanung der Krankenkassen. Das Bundesministerium für Gesundheit hatte den durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitrag für 2026 bereits auf 2,9% festgelegt. Das Ganze auf Grundlage von Berechnungen des sogenannten Schätzerkreises, der das 2 Milliarden Euro Sparpaket dabei mit einkalkuliert hatte.
Der Schätzerkreis ist ein Gremium, das einmal jährlich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Zahl der Mitglieder und Versicherten bewertet. Auf dieser Grundlage erstellt er eine Prognose für das folgende Kalenderjahr. Die Prognose dient als Grundlage für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes durch das Bundesministerium für Gesundheit, für die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an die Krankenkassen und für den Einkommensausgleich zwischen den Kassen beim Zusatzbeitragssatz. Der Schätzerkreis setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesamts für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbands.
Selbst mit Sparpaket gab es schon große Zweifel daran, ob man die Beitragssätze damit für kommendes Jahr stabil halten kann. Schon 2025 lag der durchschnittliche Zusatzbeitrag höher als ursprünglich geschätzt. Bei 2,9% statt den geschätzten 2,5%. Ganz ähnlich könnte das dann auch 2026 aussehen. Denn schon im Schätzerkreis war man sich über die erwarteten Ausgaben für 2026 nicht einig. Und jetzt kommt auch noch ein vorerst verhindertes Sparpaket dazu. Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, erwartet einen Anstieg der Zusatzbeiträge auf über 3%, sollten weitere Sparmaßnahmen ausbleiben. Anne-Kathrin Klemm, Vorständin des BKK-Dachverbandes, geht davon aus, dass sich das Versprechen von Bundesministerin Nina Wagen, die Beitragssätze stabil zu halten, schon in wenigen Wochen in Luft auflösen werde. Ganz ähnlich sieht das auch Jens-Martin Heuer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes.
Also die Koalition muss ja erstmal alles dran setzen, dass das Paket zum neuen Jahr auch wirklich kommt. Ein Weg wäre da sicherlich die gerechtere Verteilung der Lasten auf mehrere Schultern. Nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch Arzneimittelhersteller und die Ärzteschaft müssten einen Beitrag leisten. Wenn dieses kleine Sparpaket nicht greift, wird dieses politische Versprechen stabiler Beiträge immer hohler und ist dann ausschließlich auf Pump durch Darlehen finanziert. Was mich hier in dieser ganzen Diskussion allerdings am meisten erschreckt, ist, dass bei schon so überschaubaren Summen, wir reden hier von einem Volumen von unter 2 Milliarden Euro, die politische Handlungsunfähigkeit droht. Das ist jetzt kein gutes Omen für das, was im nächsten Jahr ansteht. Und da muss man ja eigentlich den Fokus auch in der ganzen Diskussion, was ist realistisch und was ist nicht realistisch, dann lenken. Wenn man das nochmal auf den Punkt bricht, die eigentliche Herausforderung, Jahreswechsel 2026 zu 2027, ist eine Größenordnung von 10 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt bei 2 Milliarden Euro schon nicht durch die Tür kommt, dann macht die Koalition hier jetzt keinen handlungsfähigen Eindruck. Also wir sagen, die Diskussion Zusatzbeitragssatz 25, 26 ist gar nicht relevant. 0,1 hoch oder runter, schauen wir mal. Das eigentliche Drama liegt halt an der Jahresgrenze 26, 27.
Wir sprechen gleich noch ausführlich über das geplante Sparpaket von Ministerin Nina Wagen und weitere mögliche Stellschrauben und Einsparmöglichkeiten. Wir wollen uns vorher aber erstmal die Ursachen für die immer weiter steigenden Sozialabgaben anschauen. 2020 lagen die Leistungsausgaben in der GKV bei rund 250 Milliarden Euro. 2024 waren es über 312 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von mehr als 25%. Und auch dieses Jahr sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen, über die größten Kostentreiber.
Wenn man sich die Ausgabenbereiche der gesetzlichen Krankenversicherung anguckt, so steigen längerfristig die großen ungefähr alle gleich stark. Arzneimittel, Krankenhaus, ambulante Ärzte und alle steigen etwas stärker als die beitragspflichtigen Einkommen der Versicherten. Das liegt an dem medizinischen Fortschritt, das liegt an den Strukturen, an den Anreizen für die Beteiligten. Es beginnt jetzt auch der demografische Wandel zu wirken, der in der Vergangenheit eigentlich noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass wir nicht nur ein Ausgabenproblem haben, sondern die Einnahmen der Krankenkassen bleiben auch systematisch hinter dem Wirtschaftswachstum zurück. Das heißt, wir haben auch eine Einnahmeschwäche. Das liegt zum Beispiel daran, dass die besonders stark wachsenden Kapitaleinkünfte gar nicht in der Beitragsbemessung drin sind, dass wir über die Beitragsbemessungsgrenze bei den Besserverdienenden einen Cap haben. Das heißt, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 1% steigt, dann steigen die beitragspflichtigen Einnahmen auch nur um 0,8%. Das heißt, wir haben nicht nur ein Ausgabenproblem, wir haben auch ein Einnahmenproblem.
Wie also für stabile Beiträge sorgen? Geht das überhaupt ohne zusätzliches Geld?
Ja, wir haben eine Schizophrenie. Wir haben einerseits genug Geld im System, andererseits denke ich, dass auch die politische Kraft fehlt, Effizienzsteigerungen so umzusetzen, dass man Beitragssteigerungen verhindern kann. Weil das Effizienzsteigern, das hört sich so gut an. Faktisch heißt das aber immer, dass ich in den Besitzständen von irgendwelchen Leistungserbringern bin. Also wenn ich identifiziere, bei den Arzneimitteln gibt es Effizienzreserven, heißt das, ich gehe an die Umsätze der Pharmaindustrie. Wenn ich sage, es gibt im Krankenhaus Effizienzreserven, heißt das, ich muss Einnahmen der Krankenhäuser reduzieren. Und die schlagen dann Alarm und kräftig um sich. Und die politischen Widerstände da sind dann natürlich auch groß. Also die Bundesländer in den Pharmaunternehmen sind skeptisch, wenn es um Einsparungen bei den Pharmas geht. Alle Bundesländer sind skeptisch, das sehen wir ja gerade im Moment, wenn es um Einsparungen bei den Krankenhäusern geht. Von daher glaube ich einfach nicht, dass es politisch realistisch ist, durch Effizienzsteigerungen das System auf den Pfad zu bringen, bei dem wir stabile Beitragssätze haben. Sondern ich glaube, für stabile Beitragssätze müssen wir auch an den Leistungskatalog ran.
Das Sparpaket, das Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen gemeinsam mit dem Kabinett auf den Weg gebracht hat, sollte die gesetzliche Krankenversicherung im kommenden Jahr um 2 Milliarden Euro entlasten. Das Paket liegt aktuell beim Vermittlungsausschuss. Dort wird über die Details verhandelt. Im Kern basiert der Plan auf drei zentralen Punkten.
Erstens, im Krankenhausbereich sollen die Vergütungsanstiege auf die reale Kostenentwicklung begrenzt werden. Deshalb wird die sogenannte Meistbegünstigungsklausel für das kommende Jahr ausgesetzt. Die tatsächlichen Kostensteigerungen der Krankenhäuser werden auch weiterhin refinanziert. Zweitens, den Anstieg der Verwaltungskosten der Krankenkassen wollen wir begrenzen. Konkret werden die Zuwächse bei den Sachkosten etwa für Mobiliar, Werbemaßnahmen oder die Vergütungen für externe Dienstleistungen für das Jahr 2020 2026 auf die Höhe der Inflationsentwicklung von rund 2% begrenzt. Und drittens, das Volumen des sogenannten Innovationsfonds wird reduziert. Die durch die GKV finanzierte Förderung wird im kommenden Jahr um 50% reduziert. Die bisher zur Verfügung stehenden Mittel sind auch noch nicht im vollen Umfang abgeflossen, stehen deshalb zur Verfügung und auch durch die Reduzierung deswegen ausreichend zur Verfügung stehende Mittel, um auch im kommenden Jahr Projekte finanzieren zu können.
Mit 1,8 Milliarden Euro sollen die Krankenhäuser hier den größten Teil beisteuern.
Vom Gesamtumfang her ist es zu klein. Dann ist darauf hinzuweisen, dass die Bundesregierung eigentlich viel früher hätte in den Dialog eintreten müssen und viel früher auch die versprochene Stabilisierung der GKV hätte angehen müssen und dann auch viel breiter die Lasten verteilen müssen, also auch viel mehr Protagonisten an den Tisch zu holen und eine Verständigung herbeizuführen. Man hat jetzt hier unter hohem Zeitdruck ein kleines Sparpaket zusammengestellt, einseitig dann mit Fokus auf den Krankenhausbereich. Man hat den Pharmabereich, man hat den Ärztebereich außen vor gelassen. Auch hier müssen Sparbeiträge geleistet werden. Und nach vorne raus müssen wir sowieso jetzt schauen, wie wir eine umfassende und vor allen Dingen nachhaltig wirkende Ausgabenbegrenzung voneinander bekommen. Dieser Zustand, dass wir dauerhaft Ausgaben oberhalb der Entwicklung unserer Einnahmen zu verkraften haben, ist in dieser Form nicht weiter gangbar.
Und mögliche Stellschrauben und Einsparmöglichkeiten könnten dabei folgendermaßen aussehen.
Bei kurzfristig wirkenden Einsparmaßnahmen ist zunächst die ordnungspolitisch saubere Finanzierung versicherungsfremder Leistungen zu nennen. Hier insbesondere die kostendeckende Beitragspauschale für Bürgergeldbeziehende, was ja auch Gegenstand einer Klage der GKV ist. Dann haben wir den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf alle GKV-Leistungen, die Reduzierung der Mehrwertsteuer auch insbesondere bei Arzneimitteln auf 7%. Im Bereich der Arzneimittel wären weiter zu nennen die Anhebung des Herstellerabschlages von 7% auf 16%, auch die Rückführung von Mitteln aus dem Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen ist ein schon häufiger angesprochener Punkt. Im Bereich der Ärzte ist eine Bereinigung der mobilitätsbedingten Gesamtvergütung um die extrabudgetäre Vergütung für Terminvermittlung und offene Sprechstunden anzuführen. Langfristig Prävention und Förderung der Gesundheitskompetenz. Aber wenn wir jetzt über kurzfristige Maßnahmen sprechen, sind die vorgenannten in den Fokus zu nehmen.
Und auch Professor Jürgen Wasem hat Lösungsvorschläge für eine zukunftssichere GKV-Finanzierung.
Am Wachstum der Beitragssätze kann man wirklich nur was ändern, wenn man Maßnahmen macht, die Effizienz steigern. Und da sind natürlich die Baustellen klar. Wir haben ein System, in dem die Versicherten relativ ungesteuert durch das System laufen. Und völlig zu Recht gibt es ja Vorschläge, die über Primärversorgungsmodelle versuchen, die Versicherten etwas mehr an der Hand zu nehmen. Völlig unstrittig ist, dass wir im internationalen Vergleich eine nicht sehr funktionale Trennung zwischen Krankenhaus und ambulant haben. Das heißt, zur Effizienzsteigerung muss man an dieser Schnittstelle ansetzen. Und völlig unstrittig ist eigentlich auch, dass wir ziemlicher Nachzügler beim Thema Digitalisierung sind und dass Digitalisierung auch in der Lage ist, die Effizienz zu erhöhen. Das heißt, die Baustellen sind eigentlich im Grunde genommen vielen klar. Das Problem ist weniger ein Erkenntnisproblem als vielmehr ein Umsetzungsproblem. Da kommen wir dann aber, wie ich eben schon mal gesagt habe, zum Problem der politischen Widerstände. Ja, auch wenn fachlich Konsens bestehen würde, was man tun müsste, so heißt das noch nicht, dass das politisch durchsetzbar ist. Also von den Krankenhäusern, um das nur exemplarisch zu sagen, da sagen einem eine ganze Reihe, natürlich habt ihr recht, dass wir viel mehr ambulant machen könnten. Aber dann sind unsere Hauptumsatztreiber gefährdet. Deswegen werden wir uns mit allen Kräften dagegen wehren, dass viel ambulantisiert wird. Manchmal ist die Einsicht bei den Akteuren sogar da. Aber wenn es ihnen wehtut, dann haben sie logischerweise dann das Hemd näher als die Jacke und werden sich gegen Einbußen wehren. Wir haben aus guten Gründen in Deutschland ein Gesundheitssystem, wo viele Akteure mitsprechen können. Weil die bewusste Entscheidung der Politik war, nach dem Zweiten Weltkrieg und über viele Jahrzehnte aufgebaut, Wir wollen eine starke Selbstverwaltung. Wir wollen nicht, dass die Politik, das Ministerium alles alleine richtet. Die Kehrseite davon ist eine starke Selbstverwaltung, ist auch eine starke Veto-Power.
Beim Thema Digitalisierung sieht der Gesundheitsökonom großes Potenzial.
Wir haben im Krankenhaus schon seit jetzt knapp 10 Jahren Programme, mit denen zusätzliche Gelder für Digitalisierungsinvestitionen locker gemacht werden. Von der Größenordnung sicherlich eher zu gering, aber das ist schon grundsätzlich so. Und bei den niedergelassenen Arztpraxen fördern wir ja auch die Digitalisierung. Die Prozesse sind da inzwischen auch effizienter geworden. Wir haben viel Zeit dadurch verloren, dass wir auch da auf die Selbstverwaltung gesetzt haben. Und die Selbstverwaltung hat sich über 10 Jahre lang schlicht gegenseitig blockiert. Inzwischen sind die Prozesse schneller und von daher denke ich, da sind wir inzwischen auf einem richtigen Track. Aber es dauert halt und die Sachen entwickeln sich halt weiter. Ganz viel geht ja darum, neue Möglichkeiten durch die Nutzung von Daten, die intelligente Zusammenführung von Daten für die Diagnose, für die Erkennung von Risikolagen. Da sind wir inzwischen ein gutes Stück weiter. Auch der Innofonds, wenn ich das sagen darf, hat dazu beigetragen, weil doch eine ganze Reihe von Projekten jetzt die Machbarkeit von Digitalisierungsansätzen testen.
Digitalisierung geht nicht weg. Digitalisierung ist zwingend, schon allein auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel in strukturschwachen Gebieten. Wir haben da sehr, sehr viel Nachholbedarf und auch die Einführung und Umsetzungsgeschwindigkeit ist sicherlich nicht optimal. Digitalisierung muss auch Versorgungsprozesse effizienter machen. Darum sollten wir das Thema auch weiter forcieren und darin investieren. Aber kurz- und mittelfristig sind hier keine finanziellen Entlastungseffekte dann zu erwarten, weil die Digitalisierung hat keinen unmittelbaren Einfluss auf Krankenhausvergütungen, Arzthonorare, Arzneimittelpreise und so weiter und so fort, sondern die Effekte der Digitalisierung müssen danach dann erst entsprechend in Verhandlungen etc. pp. Umgesetzt werden. Insofern ist die Digitalisierung einerseits zwingend, andererseits aber sicherlich nicht der Hebel, um jetzt kurzfristig mit Entlastung für das Jahr 2027 beispielsweise hier Effekte zu erzielen.
Beitragssatzstabilität bleibt laut Gesundheitsministerin Waken auch über 2026 hinaus das übergeordnete Ziel. 2027 wird voraussichtlich ein 2-stelliger Milliardenbetrag fehlen. Dann sollen neben den Kliniken auch andere Leistungsbereiche ins Visier genommen werden. Eine von Gesundheitsministerin Waken eingesetzte Finanzkommission Gesundheit soll im März 2026 erste Ergebnisse vorlegen, wie die Krankenversicherungsbeiträge ab 2027 stabilisiert werden können. Bis Ende 2026 soll die Kommission dann weitere Maßnahmen zur langfristigen Stabilisierung der GKV-Finanzen präsentieren.
Sie können sich aber sicher sein, wir haben ja im nächsten Jahr auch ein weit höheres Defizit zu decken. Wir werden jetzt Vorschläge bekommen durch die GKV-Kommission und da werden alle Bereiche auch in den Blick genommen. Da werden alle Bereiche ihren Beitrag leisten müssen. Soll jetzt keine Drohung sein, aber wir werden da sicherlich in anderen Bereichen auch zu Maßnahmen kommen, zu Veränderungen kommen. Und die Krankenhäuser insbesondere, die ja jetzt einen Brocken leisten müssen an der Stelle, die unterstützen wir ja dann wiederum mit den Soforttransformationskosten. Wir unterstützen sie aus dem Transformationsfonds. Wir unterstützen sie mit Förderungen für Maßnahmen für Cybersicherheit in den Kliniken. Also an anderer Stelle gibt es da eine große Unterstützung.
Wenn es keine beherzten politischen Reformen gibt, werden wir weiter regelmäßig steigende Beitragssätze der Krankenkassen haben. Ja, das ist ja kein Kurzfristthema. Der Beitragssatz war 1970 bei 8%. Bei der Wiedervereinigung war er bei 12%. Und jetzt sind wir bei 17%. Und jetzt beginnt erst der demografische Wandel. Das heißt, wenn jetzt keine beherzten Reformen kommen, stehen die 20% nicht in den Sternen, sondern werden in wenigen Jahren erreicht sein. Und das ist in jeder Hinsicht ärgerlich. Das ist für die Wirtschaft ärgerlich. Das ist für die Arbeitnehmer ärgerlich. Ich hoffe, dass die Politik den Mut hat, das, was wir an Erkenntnissen haben, auch beherzt umzusetzen. Ich habe durchaus eine gehörige Portion Skepsis, weil schon vor über 20 Jahren hat der damalige Vorsitzende des Sachverständigenrats fürs Gesundheitswesen, der Kollege Wille aus Mannheim, gesagt, wir fahren im Gesundheitswesen einen Golf, aber bezahlen einen Mercedes. Diese Diagnose war schon vor 25 Jahren richtig und sie ist heute richtiger noch als damals. Und von zwei kurzen Kostendämpfungsgesetzen abgesehen und jetzt letztes Jahr der Krankenhausreform, ist insgesamt einfach zu wenig an beherzten Reformen geschehen.
Auch die Pflegeversicherung steht vor großen Herausforderungen. Wie lässt sich bei der Pflege finanzielle Stabilität erreichen, um auch diesen immer wichtiger werdenden Zweig der Sozialversicherung langfristig finanzierbar zu halten?
Mit der Aufstockung eines Darlehens an die soziale Pflegeversicherung von 1,5 Milliarden auf 3,2 Milliarden Mitte November wurde die absehbare Finanzierungslücke für das Jahr 2026 zwar in letzter Minute geschlossen und auch eine kurzfristige Beitragserhöhung vermieden. Das kann man eine pragmatische Lösung nennen. Man kann kurzfristig durchatmen. Eine nachhaltige Lösung ist das allerdings nicht. Eine Ausweitung der Kreditlinie provoziert natürlich auch die Frage, aus welchen Mitteln dann ab 2029 das erhöhte Darlehen zurückzuzahlen ist. Und kurzfristig muss man natürlich die Frage beantworten, was passiert denn jetzt auf der Jahresgrenze 26/27, wenn dann kein erneutes Darlehen zur Verfügung steht für die Finanzierung der Ausgabensteigerungen, die ja absehbar sind. Anders formuliert, also diese Überbrückungsfinanzierung kündigt eigentlich schon die nächste Runde der Diskussionen an. Und darum sind jetzt nach Abwendung der drohenden Beitragssatzanpassung unverzüglich entsprechende Maßnahmen zur nachhaltigen Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung erforderlich.
Im Pflegebereich kann man nicht die Effizienz steigern. Der Pflegeroboter ist möglicherweise ein Instrument, aber auch der hat keine sehr großen Potenziale und ich glaube, wir wollen auch alle keine Situation, in der die Pflegebedürftigen einen Pflegeroboter als Daueransprechpartner haben. Von daher, in der Pflege geht es im Wesentlichen um die Definition des Leistungsanspruchs. Da müssen wir uns entscheiden, wie viel wollen wir bezahlen. Da haben wir die Pflegeleistungen in den letzten 10 Jahren deutlich ausgeweitet. Wir haben den Pflegebedürftigkeitsbegriff ausgeweitet. Deswegen haben wir ja jetzt mehrere Millionen Pflegebedürftige mehr als vor 10 Jahren, weil wir die Messlatte, wann wird jemand pflegebedürftig, niedriger gelegt haben. Und wir haben beständig die Leistungen ausgeweitet. Damit muss meines Erachtens Schluss sein, was die Finanzierungsfähigkeit angeht. Ich würde auch eher dafür plädieren, sich kritisch zu fragen, brauchen wir all die Leistungen? Die sind alle wünschenswert, da würde ich durchaus recht geben, aber vor dem Hintergrund des Finanzierungsbedarfs, zum Beispiel, um ihn einen Fall zu nennen, ich glaube, wir sollten nochmal kritisch Pflegestufe 1 überdenken. Ja, wir geben Geld in die Pflegestufe 1, von der die Daten zeigen, die Leute verwenden das für den allgemeinen Alltagsbedarf, ja, kaufen davon Konsumgüter und so weiter. Das ist, denke ich, ein Beispiel, wo ich sagen würde, da können wir sparen. Lass es mich noch ein anderes Beispiel nennen. Sparen ist immer unangenehm, aber es muss ausgesprochen werden. Man kann heute Pflegegeld weiter beziehen, auch wenn der Pflegebedürftige in Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege in der Einrichtung ist. Da würde ich auch sagen, das muss man sich überlegen, ob wir da doppelt bezahlen wollen. Den Leuten tut das weh, wenn man ihnen was wegnimmt, das ist mir klar. Aber ich denke, die Beitragssätze in der Pflegeversicherung, die sind zwar auf einem niedrigeren Niveau natürlich, deutlich niedriger als in der Krankenversicherung, aber die Beitragssatzanstiege waren relativ stärker und sie werden weiterhin relativ stärker sein als in der Krankenversicherung, einfach weil das Demografieproblem in der Pflegeversicherung nochmal deutlich stärker zu Buche schlägt als in der Krankenversicherung.
All das hat auch Auswirkungen auf eine der größten Krankenkassen. Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, fasst die zentralen Punkte zusammen.
Also die Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der sozialen Pflegeversicherung ist echt ganz, ganz eng. Überall, ich will nicht sagen, fehlt das Geld, aber es gibt keine Perspektiven zu klaren Finanzierungsgrundlagen und wir lösen das jetzt schon seit einiger Zeit immer wieder nur durch höhere Zusatzbeiträge und das kann nicht auf Dauer so funktionieren. Wir haben die Situation, dass die beitragspflichtigen Einnahmen doch durchaus gewaltig steigen und allein schon deswegen das Beitragsaufkommen steigt. Das heißt dann, unterm Strich sind es nicht relative Mehrbelastung für die Mitglieder und die beitragszahlenden Arbeitgeber, aber die absoluten Beträge steigen sehr, sehr stark an jedes Jahr und dann kommen noch steigende Zusatzbeiträge dazu. bei denen den Krankenkassen eigentlich gar nichts anderes bleibt, als diese Erhöhung durchzuführen, weil sie ja auch bestimmte Mindestrücklagen haben müssen und eine finanzielle Ausstattung, um am Ende Leistungserbringer zu bezahlen, Krankengeld zu bezahlen, auch die Dienstleistungen, die sie für ihre Versicherten erbringen, auch tatsächlich durchführen zu können mit ihren Beschäftigten. Geht kein Weg dran vorbei und das ist keine Dauerlösung, immer über diese Schiene zu gehen.
Was bedeutet nachhaltige Finanzierung?
Nachhaltigkeit heißt eben auch auf längere Sicht stabile Beitragssätze und eben nicht immer nur den kurzfristigen Effekt, so wie wir es jetzt aktuell erleben, dass man mit der Botschaft, die Beitragssätze würden doch gar nicht steigen, wenn man mal einen minimalen Betrag, in Rede sind hier 2 Milliarden Euro, die im BEEP verankert werden sollten, um dann damit vermeintlich zu schaffen, dass angeblich die Beitragssätze stabil bleiben. Sie bleiben sie in Wirklichkeit gar nicht. Der rechnerische Zusatzbeitragssatz, wie er vom Schätzerkreis kalkuliert wird, der steigt von 2025 mit 2,5% auf 2026 mit 2,9%. Das ist eine Zunahme, das ist mathematisch so, das ist auch real so, das ist auch in Geld so. Und das dann als Beitragssatzstabilität zu verkaufen, ist schon schwierig.
Was sind die größten Hindernisse in der Umsetzung?
Wir haben viele, viele bürokratische Regeln, viel von Misstrauen geprägte Regeln, sowohl der Politik gegenüber den Krankenkassen als auch gegenüber den Leistungserbringern und dann auch untereinander viele Pflichtveranstaltungen des Misstrauens. Da könnte man etliches entmisten. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Vorschläge, wo man rangehen könnte. Und bisher ist es immer daran gescheitert, dass man der einen Gruppe nicht zu schmerzhafte Veränderungen zumuten wollte. Man möchte auf der Leistungsseite für die Versicherten natürlich keine großen Einschnitte. Ich glaube, das ist auch nicht erforderlich. Aber so zieht sich das eigentlich über alle Akteure, egal ob es Leistungserbringer sind, die Versicherten, die Krankenkassen auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Jeder weist erstmal weit von sich, dass bei ihm irgendwelche Einsparpotenziale sind. Wir haben kein sehr intelligentes System. Um es mal so auch zu sagen, wir lassen es zu, dass die Versorgung in vielen Teilen ungesteuert stattfindet. Wir lassen es zu, dass wir nicht sehr viel tun für die Gesundheitskompetenz der Menschen hier in diesem Land. Wir lassen es zu, dass die Verhältnisprävention, anders als andere Länder in Europa, die damit erfolgreich sind und auch besseren Outcome in ihren Gesundheitssystemen erzielen, dass die Verhältnisprävention als Thema relativ unbesetzt ist. Und wir lassen es auch zu, dass wir uns schon lange nicht mehr an einem ganz wichtigen Maßstab orientieren, wie wir die Ausgabenentwicklung steuern, nämlich an der Frage, welche Einnahmen generieren wir eigentlich. Wir lassen es nach wie vor zu, dass wir alles möglich machen, was medizinisch machbar ist, nicht immer sinnvoll, aber alles, was machbar ist, egal ob es im Bereich der Arzneimitteltherapie ist, bei Operationen oder sonst was, und fragen erst lange danach, wo kriegen wir jetzt eigentlich das Geld her? Und dann hat man in der Schleife immer quasi die falsche Richtung eingeschlagen, anstatt quasi erst die Frage zu stellen, wie viel steht zur Verfügung? Oder zumindest die Frage zu stellen, wenn wir bereit sind, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, wie viel mehr Outcome wollen wir dafür? Wie viel Verbesserung wollen wir tatsächlich erreichen? Das sind aber Maßstäbe, die selten eine Rolle spielen, wenn wir den Blick aufs Gesundheitswesen und seine Reformfähigkeit oder Notwendigkeit in den Blick nehmen.
Welcher Zusatzbeitrag kommt auf die Versicherten der AOK Baden-Württemberg zu?
Wir sind in dem Prozess drin. Das ist immer so, dass wir quasi im Hauptamt die Planungen vorbereiten, die Entscheidungen vorbereiten. Wir gucken drauf, was der Schätzerkreis rausbekommen hat, auch die jeweiligen Einflussfaktoren. Wir müssen gucken, was jetzt im weiteren Gesetzgebungsverfahren zum BEEP rauskommt, ob Einsparungen tatsächlich kommen oder nicht kommen. Das ist momentan keine sehr stabile Situation, um sauber planen zu können, sage ich auch mal ganz offen an der Stelle. Wir haben am 17. Dezember die Entscheidung im Verwaltungsrat. Dort wird das dann auch final festgelegt, wie der Zusatzbeitragssatz sein wird und unter welchen Rahmenbedingungen unser Haushalt aufgestellt ist. Wir müssen auch Reserven wieder auffüllen. Das ist so. Es gibt ein paar Einflussfaktoren, die wir nicht tatsächlich unmittelbar besteuern können und die auch ungeplante Situationen erzeugt haben. Das ist das eine. Wir sind immer bemüht, unterhalb dem durchschnittlich erhobenen Zusatzbeitragssatz, also dem tatsächlich durchschnittlich erhobenen Zusatzbeitragssatz, zu bleiben. Und ich bin guter Dinge, dass uns das auch dieses Mal gelingt.
Die Ideen liegen auf dem Tisch. Von Effizienzsteigerungen über strukturelle Reformen bis hin zur Digitalisierung. Klar ist aber auch, die Umsetzung braucht politischen Willen, Mut zur Veränderung und Zeit. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, aus guten Vorschlägen echte Fortschritte zu machen, bevor sich die Beitragsspirale weiterdreht. Wir werden das Thema Finanzen natürlich auch kommendes Jahr im Blick behalten und hier im Podcast darüber sprechen, welche Lösungen unser Gesundheitssystem effizienter und qualitativ besser machen können. Am besten abonniert ihr den Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und empfehlt den Podcast auch gerne weiter, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir hören uns dann in 4 Wochen hier an gleicher Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.